Jetzt noch einige Hinweise aus dem Wort. Das zweite der 10 Gebote behandelt die Entweihung des Heiligen. Du sollst den Namen deines Gottes nicht entweihen oder auch ins Eitle, ins Nichtige ziehen. Im Wort wird durch den Gottesnamen Gott mit allem Göttlichen bezeichnet, das in ihm ist und aus ihm hervorgeht. Und weil das Wort das aus Gott hervorgehende Göttliche ist, so ist es ebenfalls Name Gottes. So ist auch alles Göttliche, das man als die spirituellen Dinge der Kirche bezeichnet, aus dem Wort und damit Name Gottes. Also all das soll und darf nicht entheiligt werden. Aber wie gesagt, das sind jetzt nicht diese, ist nicht diese ganz schlimme Art der Entweihung, wenn jemand darüber spottet oder so. Also man kann ja auch gleich mal sehen, was gibt es noch für Entweihungen. Sagen wir mal, die erste Art der weiteren Entweihungen betreiben Menschen, die mit dem Wort oder mit dem Göttlichen der Kirche Scherz treiben oder darüber spotten, wie es ja auch heute oft ist. Die zweite Art geschieht von Seiten derer, die die göttlichen Wahrheiten verstehen und anerkennen, doch im Gegensatz dazu leben. Das ist auch eine sehr starke Entweihung. Weil die Anerkennung, das Verstehen und die Anerkennung bedeutet, dass man in der Lage wäre, danach zu leben und trotzdem wird man in die Hölle gehen. Also wenn es bis zum Ende des Lebens so bleibt, weil das Leben oder die Liebe ist das Leben. Das heißt, der Mensch hat das ja noch sogar noch mehr als nur im Gedächtnis, weil Verstehen und Anerkennen heißt ja, dass man es für richtig hält. Aber wenn man nicht danach lebt, dann, dann ist man im Bösen. Das ist die Konsequenz daraus. Und deshalb hat ja Swedenborg auch so sehr intensiv immer gegen das Dogma der evangelischen Kirche protestiert, wo es heißt, nur allein der Glaube. Nicht? Also das heißt, dass es nicht auf die Werke ankommt, sondern man muss es nur glauben, dann ist alles in Ordnung. Gut, die dritte Art findet sich bei denen, die den Buchstabensinn des Wortes dazu benutzen, um ihre bösen Leidenschaften und falschen Grundsätze zu begründen. Nun ist die Frage, warum gerade den Buchstaben und wie ist das zu verstehen? Also im Buchstabensinn des Wortes erscheinen nur dort die echten Wahrheiten, wo das Wort unmittelbar über den Herrn und den eigentlichen Heilsweg belehrt. Sonst spricht es in verhüllten Wahrheiten, die als Scheinbarkeiten des Wahren bezeichnet werden, das heißt in Gleichnissen. Aber da es eben nur Scheinbarkeiten des Wahren sind und keine echten Wahrheiten, deshalb lassen sich diese Scheinbarkeiten als Begründung von Irrlehren vielfältiger Art eben gebrauchen. Swinburne sagt hin und her zerren. Daher sagt er im Grunde, dass das auch beabsichtigt ist. Das ist wie die Rinde eines Baumes. Also beabsichtigt ist es, dass es eben diese Scheinbarkeiten des Wahren geben muss, damit die Menschen eben die Möglichkeit haben, es hin und her zu zerren, um ihre eigenen Interessen, die die Kirchen ja meistens eben sehr, in sehr starkem Maße haben, also vor allen Dingen Machtinteressen und Reichtumsinteressen und so weiter, also vielleicht nicht am Anfang einer Kirche, aber dann eben doch im Laufe der Zeit, ja, um nicht das echte Wahre zu missbrauchen oder zu verletzen. So wird also eine, wenn man sich einen Baum ansieht, ist es die Rinde und dann die verschiedenen Schichten und dann innen eben das Mark. Das Mark darf eben nie verletzt werden, also auch des Wortes. Und deshalb wird auch eben das Wort in so verschiedenen Ebenen aufgeteilt, nicht? Also wir wissen ja eben die natürliche Ebene, die geistige, die himmlische, aber da gibt es ja noch sehr viele Zwischenebenen. Und man kann die himmlische Ebene nicht verletzen und die geistige auch nicht wirklich. Aber es gibt eben sehr viele, die Rinde kann sehr dick sein, es gibt eben doch dann sehr viele Dinge, die hier noch hin und her gezerrt werden können. Hier steht wörtlich, diese lassen sich zur Begründung von Irrlehren vielfältiger Art hin und her zerren. Die vierte Art der Entweihung vollbringen Menschen, die nur mit dem Munde fromme und heilige Dinge äußern und dazu in Ton und Gebärde liebevolle Neigungen vortäuschen, obgleich sie im Herzen weder glauben noch lieben. Klar, ich meine, wenn man sich jetzt so vorstellt, dass man vielleicht irgendeine Gesellschaft aufgebaut hat, wo es darum geht, Spenden einzutreiben und man hätte jetzt irgendeinen besonderen guten Anlass dazu, einen Heiligen oder einen Nächstenliebigen, dann wird man natürlich alles tun, damit der Anschein vom Guten und Wahren gewahrt wird, nicht? Das ist das hier gemeint, obwohl man vielleicht im Herzen nur ein Gewinninteresse hat oder so, nicht? Also mal als Beispiel. Die fünfte Art geschieht seitens derer, und das ist auch hier jetzt wieder eine sehr, sehr verbreitete, aber ernsthafte Sache. Die fünfte Art geschieht seitens derer, die das Göttliche sich selbst zuschreiben. Das Göttliche sich selbst zuschreiben tun natürlich alle Menschen, die es erstens nicht besser wissen, und das ist sehr häufig der Fall. Weil das den Anschein hat, als ob wir selbst das eben alles aus uns heraus haben, das ist klar. Nur wir sind es eigentlich in der neuen Kirche, die das jetzt anders sehen. Es ist also sehr verbreitet. Es ist aber eine Entweihung. Also wenn man sich das Gute selbst zuschreibt. Gut, wenn man es nicht weiß, ist es natürlich eigentlich auch nicht wirklich eine Entweihung. Obwohl man es vielleicht wissen könnte, wenn man wirklich das Wort kennt und auch in seiner Religion lebt. Unter ihnen werden jene verstanden, die den Heiligen Geist, also der Heilige Geist ist die Wahrheit und wirkende Kraft Gottes, das ist der Heilige Geist. Unter ihnen werden also jene verstanden, die den Heiligen Geist leugnen, und denen nach Matthäus 12, 32 weder in dieser noch in jener Welt, in Anführungsstrichen sage ich das jetzt mal, vergeben wird. Ja, man könnte jetzt vielleicht sagen, wegen ihres Unglaubens oder ihrer Hybris, aber auf jeden Fall kann man sagen, dass mit solchen Menschen eben keine Verbindung mit dem Göttlichen hergestellt werden kann, solange sie sowas glauben. Also ich nehme an, dass sie in einem Jenseits aufgeklärt werden, wenn sie es nicht hier schon irgendwie ahnen oder wissen oder so. Und dann müssen sie sich in dem Punkt ändern. Und dann gehen sie natürlich auch einen positiven Weg, das ist klar. Aber das ist sehr wesentlich, denn man muss auch immer im Wort, in der Heiligen Schrift, auf die Art der Ausdrücke achten. Wenn das hier so steht, unter ihnen werden jene verstanden, die den Heiligen Geist leugnen und denen weder in dieser noch in jener Welt vergeben wird. Da ist das sehr hart ausgedrückt. Und damit wird ja nur gesagt, das achtet darauf, seid demütig. Nur Gott ist gut, nicht ihr. Deshalb empfinden wir das ja auch als sehr peinlich und unangenehm, wenn dann die Heiligen jetzt immer heilig gesprochen werden und so, weil es gibt nur einen Heiligen, nicht? Und das ist Gott und so. Aber gut, die haben das halt so in ihren Vorstellungen und müssen es eben dann erst später lernen, dass nur Gott heilig ist. Die sechste Art geschieht durch Menschen, die zwar das Wort anerkennen, trotzdem aber das Göttliche des Herrn leugnen. Das heißt, die zwar sagen, ja, die Heilige Schrift, das ist das Wort Gottes, aber Jesus war eben nur Mensch. Das gibt es ja auch recht oft. Ne? Der Grund ist, dass Gott der Person, also in Jesus, und dem Wesen, also seinem Guten und Wahren nach, einer ist. Und die Dreieinigkeit in ihm besteht. Dieser Gott ist der Herr, Jesus Jehova. Dass nun der Herr zugleich auch der Himmel ist, die Bewohner des Himmels also im Herrn sind, darum kann, wer das Göttliche des Herrn leugnet, nicht in den Himmel eingelassen werden. Ich sage das mal, in den Himmel eingelassen werden, mal in Anführungsstrichen, weil das ja hier wie ein Ort aussieht, in dem man hineinkommt. Also nicht in den Himmel eingelassen werden und im Herrn sein. Da nun der Herr zugleich auch der Himmel ist, die Bewohner des Himmels also im Herrn sind, darum kann, wer das Göttliche des Herrn leugnet, nicht in den Himmel eingelassen werden und im Herrn sein. Also wir müssen halt daran denken, dass der Himmel sich durch die Zustände der Engel bildet, durch die himmlischen Zustände der Engel. Das heißt, so muss man sich das vorstellen, also dass man halt nicht immer die Vorstellung als Ortes hat, sondern deshalb gibt es ja auch drei Himmel, den Liebeshimmel, den Weisheitshimmel, den natürlichen Himmel. Das heißt, dass die Engel in ihrer Art, wie sie sind, und wenn sie dann in großer Zahl sind und wenn sie sehr ähnlich sind und so, sowas für Örtlichkeiten da natürlich bilden. Deshalb spricht man ja auch von himmlischen Gesellschaften, die dann immer wie ein Mensch von Ferne sind und so weiter. Und auch wenn wir mal in den Himmel kommen, kommen wir jetzt nur durch unser eigenes Herz und werden auch in diesen himmlischen Zuständen im Jenseits sein, die uns entsprechen. Das heißt, wir werden eine Sphäre um uns bilden, eine himmlische, sagen wir mal, also jetzt im positiven Sinne, und werden dann mit Sphären ähnlicher Engel, also ich spreche jetzt mal von einem Zustand, der ja noch lange nicht da ist, aber ja dann vielleicht doch mal kommen wird, also ähnlicher Engel praktisch zusammenkommen und bilden dann so etwas wie Örtlichkeiten, das muss es ja auch sein, weil sonst ist es ja irgendwie nicht vorstellbar, nicht? Also das heißt, es muss ja eine scheinbare, ist auch eine Scheinbarkeit, eine scheinbare Ausdehnung geben. Aber diese Scheinbarkeit gibt es ja vielfach und die ganze Umgebung, wenn wir im Jenseits sind, entspricht ja unserem Inneren, das ist also auch eine Scheinbarkeit, aber sie ist dann doch eine ganz festgefügte Umgebung, wenn sie mit unserem Innersten unmittelbar korrespondiert. Aber auch das führt vielleicht jetzt zu weit, um das noch auszuführen, aber es ist doch wichtig, sich das vorstellen zu können, dass alles im Jenseits von den Zuständen der Bewohner abhängt. Höllisch, himmlisch. Wenn sie sich ändern wollen oder weiterkommen wollen, dann muss sich ihr Zustand ändern. Und Ewigkeit heißt eben auch nichts anderes als ein gleichbleibender Zustand, der aber änderbar ist. Entweder nach oben, im schlechten Fall eben auch nach unten. Im Inneren des Menschen, also in den inneren Bereichen des Menschen, im Inneren des Wollens und Denkens, muss entweder der Herr, also ein himmlischer Zustand, oder das Böse, also ein höllischer Zustand sein. Der Herr ist darin nach der Umbildung, das Böse vor derselben. Wie weit sich also der Mensch umbilden lässt, soweit wird auch das Böse im Sinne des höllischen Zustandes ausgestoßen. Der Herr tritt ein, sobald der Mensch die Tür öffnet, wie der Herr in der Offenbarung des Johannes lehrt. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, werde ich zu ihm eingehen und das Abendmahl mit ihm halten. Und er mit mir. Wir wissen aber schon, die Tür wird dadurch geöffnet, dass der Mensch das Böse entfernt, indem er es flieht und als etwas Höllisches und Teuflisches verabscheut. Denn ob man sagt, das Böse oder der Teufel läuft immer auf dasselbe hinaus und umgekehrt, gilt das auch dafür, ob man vom Guten oder vom Herrn spricht, ist doch in allem Guten inwendig der Herr und in allem Bösen das Höllische. Böses lässt sich vor allen Dingen auch dadurch entfernen, dass aus der Selbstliebe und Herrschliebe und Weltliebe eine Liebe zu Nutzwirkungen wird, also eine Liebe zu nützlichem Tun. Beziehungsweise, dass die Liebe, über andere zu herrschen, kein Selbstzweck mehr ist, sondern die Nutzwirkung zum Ziel hat. Da würde man jetzt ganz viele Beispiele finden, wenn man wollte. Also immer wenn es so eine Art Hierarchien gibt, also sagen wir mal durchaus Mutter-Kind oder Vater-Kind, Herr-Diener, Reich-Arm und vieles, vieles andere, hat der, der die Macht hat, den Einfluss hat, das Geld hat, was auch immer, die Möglichkeit, sagen wir mal, jemand, der wirklich eine sehr starke Weltliebe hat, also er will reich werden und so weiter. Und wenn er jetzt sein Reichtum verwenden würde, um Gutes zu tun, was auch immer, dann kann er das transformieren, zum Beispiel diese Weltliebe. Er kann daraus etwas Nützliches machen, das ist es. Oder sagen wir mal, er hat ein sehr starkes Ego, überhaupt eine große Stärke, so kann er den ganz Schwachen helfen. Er kann mit seiner, sagen wir, mit seinem überschäumenden Selbstbewusstsein den Schwachen und Kranken zur Seite stehen und so, nicht? Also, oder auch, sagen wir, eine Mutter oder ein Vater, die, sagen wir mal, so sehr dominant und herrschend, können jetzt sagen, nein, also ich will, dass das Kind sich gut entwickelt und ich nehme mich jetzt mal zurück und so, nicht? Also ich nehme mich zurück so in der Art, wie ich sonst auftreten würde. Das heißt, dieses Leben hier auf dieser Erde gibt uns die Möglichkeit, die wir gefallene Wesen sind, also Wesen, die in der Eigenliebe, im negativen Sinne der Eigenliebe, in der Herrschliebe, Weltliebe und so weiter, wir haben hier die Möglichkeit, diese Eigenschaften in uns nicht zu verdammen, sondern umzupolen, anzuwenden, im Sinne der Nutzwirkung. Das ist eine wunderbare Sache. Wenn es das hier nicht gäbe, könnten wir gar nicht uns verändern. Wir müssten so bleiben, wie wir sind, nicht? Und es gäbe also nur noch ein Hauen und Stechen und so, nicht? Also, und da ist eben auch die Religion und die Wahrheiten der Religion und das Wort besonders und die Hilfe des Herrn, die ununterbrochene Hilfe des Herrn, der in allem Guten ja ist, wenn wir uns nur etwas zu ihm hinwenden und ihm bitten und dann auch alles tut für uns, dass die Wiedergeburt klappt und in die Wege geleitet wird. Das heißt, hier haben wir die Möglichkeit zu reifen im Guten. Aber wir müssen nicht. Wir haben eben den freien Willen.